Wir leben in unserem Leben nicht isoliert und wir leben auch nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind immer in ein soziales Netz eingeflochten und wir flechten selber auch an diesem Netz mit. Und schon die schlechte Laune unseres Lebenspartners kann unsere augenblickliche Zufriedenheit mindestens trüben. Und was, wenn er dann von einer Krankheit bedroht ist, wenn ihn Kummer umtreibt oder wenn er in Konflikten steht? Nichts, aber auch wirklich nichts davon geht an mir vorüber. Ich bin beteiligt. Und was das eigene Leben betrifft, natürlich bin ich in vielen Fällen und in vielen Ereignissen der Autor meines Lebens. Mit meinen Entscheidungen und mit meinen Zielen bestimme ich, welchen Weg mein Leben nimmt. Aber das ist nicht durchgehend so und das ist auch nicht in allen Fällen so. Wenn zum Beispiel in der Arbeit auf höherer Ebene über mich entschieden wird, da muss ich darauf reagieren, da muss ich darauf eingehen und da muss ich damit umgehen. Aber wer auf der Arbeit ist, der weiß, dass er sich grundsätzlich mit der Stimmung auseinandersetzen muss, die an seinem Arbeitsplatz herrscht. Das geht nicht an einem vorüber. Und wenn gar eine Krankheit meine Gesundheit bedroht, dann muss ich mir Lebenszeit nehmen, um damit umzugehen, dass die Ursachen angehen und die Folgen irgendwie in den Griff kriegen. Ich muss das jedenfalls versuchen. Und so wie wir in ein persönliches soziales Netz eingeflochten sind, so sind wir auch verbunden mit der Menschheitsgeschichte oder besser, das sind ja nicht nur die Menschen, das ist ja auch die Umwelt, mit der Weltgeschichte. Wir sind durch diese Weltgeschichte einerseits direkt betroffen, wir sind es aber auch emotional. Wenn zum Beispiel zum Schutz des Klimas, und das gab es ja wirklich, ein neues Heizungsgesetz erlassen wird, dann müssen wir darauf reagieren, dann müssen wir uns darauf einstellen. Und das fällt natürlich leichter, wenn man die Intention des Gesetzes bejaht, also den Klimaschutz irgendwie unterstützen will, als wenn man das alles für politischen Unsinn hält. Und die Folgen des russischen Angriffskrieges, die treffen uns ja nun wirklich direkt. Wir finanzieren den Abwehrkampf mit Waffen und mit Geld. Und wir machen uns um ein, ja, noch so ein bisschen umstrittenes Wort des Verteidigungsministers Pistorius aufzunehmen, wir machen uns wieder kriegstüchtig. Weil wir könnten natürlich das Geld auch ganz anders nutzen, indem wir, indem wir das Schienennetz verbessern, indem wir Brücken freundlicher hinkriegen und besser hinkriegen und indem wir uns insgesamt klimafreundlicher aufstellen. Wir müssten auch eigentlich mehr in Bildung und Digitalität investieren, aber Mittel sind nun einmal begrenzt. Und neben diesem direkten Einfluss der Weltgeschichte gibt es auch den emotionalen, also das, was so um uns herum passiert. Das kann uns einerseits beglücken, aber das kann uns auch bedrücken. Und ich würde behaupten, im Moment tut es eher das. Es bedrückt uns. Es ist ja noch nicht so lange her, das haben Sie ja alle selber erlebt, da ist die Sowjetunion zerbröckelt. Und die Vasallenstaaten wurden selbstständig und gingen in die Unabhängigkeit. Viele wurden Demokratien und viele sind auch der EU beigetreten. Die Mauer, der eiserne Vorhang ist gefallen, Glasnost und Perestroika traten ein und das alles schien eine Epoche des Friedens und der Demokratie zu werden. Und in Amerika gab es zu der Zeit, den gibt es immer noch, aber damals wurde er laut, ein Philosoph mit Namen Fukuyama, und er sprach 1989 vom Ende der Geschichte. Er meinte, die Geschichte sei an ein Ziel gekommen. Das Ziel war, dass diese ganzen totalitären Systeme wie Kommunismus, Sozialismus, Faschismus keine politische Alternative mehr darstellen. Die haben alle komplett abgewirtschaftet und der Weg ist frei für eine liberale Demokratie. Und diese Systeme sind deshalb gescheitert, weil der Gedanke der Liberalität hochgekommen ist und gesiegt hat. Aber heute, 34 Jahre später, würden wir ja sagen, hier ist ein Mann von einer zeitgeschichtlichen Begeisterung mitgerissen und der formuliert einfach im Überschwang. 34 Jahre später sind wir ja doch einigermaßen ernüchtert, muss man so sagen. Statt Frieden gibt es, das sehen wir jeden Tag, Krieg in der Ukraine. Und im Nahen Osten, das wird ja auch für uns bedrohlich, droht ein Flächenbrand, wenn Iran und andere Staaten eingreifen. In vielen europäischen Ländern gibt es einen Rechtsruck und Nationalismen blühen auf. Und bei uns stehen heute 2 Landtagswahlen an, in Thüringen und in Sachsen. Und es scheint darauf hinauszulaufen, dass die AfD die Mehrheit erringt und damit politische Akteure, die darauf aus sind, die Demokratie von innen her auszuhöhlen. Die Pandemie, wir haben das ja alles noch im Kopf, hat uns das Fürchten gelehrt. Also, dass jeder von Ihnen und auch ich sich um seine Gesundheit sorgt, das gehört ja zu unserem Leben dazu. Aber in der Pandemie wurde ja der Nachbar, der Arbeitskollege, der Mann, die Frau auf der Straße zu einem Furchtgrund, weil er der Quelle der Ansteckung sein konnte. Und diese Zeit sitzt uns ja immer noch ein bisschen negativ im Kopf. Und heute, wohin man mit den Tagesthemen auch schaut, ob nach Afrika, in den Sudan zum Beispiel, katastrophal, nach Mexiko, nach China, in den Iran, nach Venezuela, Russland, in die Ukraine, überall sieht man das Böse siegen. Da sieht man Blut, da sieht man Unglück, da sieht man Schmerz und Trauer. Und ein Ziel oder einen Sinn kann man daran nicht erkennen. Putin verheizt eine ganze Generation von jungen Männern, nur um an sein Ziel zu kommen, sich die Ukraine einzuverleiben. Und in Russland sind die Verhältnisse so, dass keiner dagegen seine Stimme erhebt, weil wenn er das täte, er um seine eigene Gesundheit und um sein Leben fürchten müsste. Es gab in der Geschichte den christlichen Mönch Joachim von Fiore. Und er hat in der geschichtlichen Entwicklung einen Fortschritt erkennen wollen. Da gab es ein Zeitalter des Vaters, das war das Alte Testament. Es gab ein Zeitalter des Sohnes, das ist die Zeit des Neuen Testamentes. Und es gibt das Zeitalter des Geistes, das ist Geist ist Denken, Geist ist Sinn, Geist ist Vernunft. Und Gotthold Lessing hat das aufgenommen und von der Erziehung des Menschengeschlechts gesprochen und dies als Erziehung zur Vernunft verstanden. Aber ich frage Sie jetzt wirklich, ist das vernünftig, was da zwischen Russland und Ukraine passiert? Ist das vernünftig, was in Palästina geschieht? Es sieht doch eher so aus, dass dieses Konzept der Vernunft grandios gescheitert ist. Und eigentlich müssten wir heute alle Kräfte darauf konzentrieren, alle Länder und alle Menschen, und sagen, das Klima, die Veränderung oder die Folgen der Veränderung des Klimas bedrücken uns so sehr, dass wir alle miteinander dagegen etwas tun müssten, um das in den Griff zu kriegen. Das wäre wirklich vernünftig. Das wäre vernünftig. Und der Kulturgeschichtler Jakob Burckhardt, der hat schon im 19. Jahrhundert festgestellt, In der Weltgeschichte gibt es zwei Triebkräfte. Das eine ist Streben nach Gewinn. Jeder will reicher werden. Das andere ist der Wille zur Macht. Und dabei ist das geblieben. Und dass das so geblieben ist, liegt ausschließlich an uns Menschen. Natürlich gibt es auch Fortschritt. Zum Beispiel werden technische Geräte entwickelt, die uns das Leben immer einfacher macht. Und mit dem E-Rad kannst du so schnell brettern, das könntest du ohne gar nicht erreichen. Und in der Medizin gelingt es uns, Krankheiten in den Griff zu kriegen, denen wir vor Jahren schlicht und ergreifend erlegen wären. Aber moralisch ist ein Fortschritt nicht in Sinn und der Weltgeschichte ist auch kein Sinn und kein Ziel zu entnehmen. So geht der natürliche Blick eines Menschen auf die Weltgeschichte. Und das ist natürlich richtig ernüchternd, das ist auch resignativ, weil man immer wieder das Schlimme, das Böse sieht. Blickwechsel. Es gibt natürlich neben dem natürlichen Blick auf das Weltgeschehen auch den Blick des Glaubens. Und der Blick des Glaubens macht aus der Weltgeschichte eine Heilsgeschichte. Ich will das mal probieren. Am Anfang steht der Glaube, dass Gott als der Schöpfer eine Welt und seine Bewohner wie Tiere und Menschen geschaffen hat. Und wir können vermuten, dass Gott nicht auf immer mit sich allein bleiben wollte, sondern sich im Menschen ein Gegenüber schaffen wollte. Und er wollte den Menschen so als Gegenüber, dass dieser Mensch ihn als Schöpfer freiwillig und aus eigenen Stücken anerkennt und bejaht. Und Gott hat die Welt so geschaffen, dass das für den Menschen einfach gut ist. Es ist gut, darin zu leben, es ist lebensdienlich und lebensfördernd. Und der Mensch kann darauf gut leben. Aber diese Möglichkeit der freien Akzeptanz Gottes bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass man Gott auch ablehnen kann. Und Eva und Adam entscheiden sich dann auch, der Versuchung des Versuchers nachzugeben und selbst so zu sein wie Gott. Und mit dieser Entscheidung verweigern sie sich Gott als ihrem Schöpfer. Und sie sehen in diesem Moment auch nicht mehr, dass die Welt für sie ja eigentlich gut und schön und lebensdienlich geschaffen und eingerichtet ist. Und so müssen sie die Konsequenzen tragen, das Paradies verlassen und selbst unter Mühen für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und kaum ist der erste Sündenfall passiert, geschieht der zweite. Kain, der wie alle Menschen nach Anerkennung bettelt oder um Anerkennung bettelt, erträgt es nicht, dass sein Bruder Abel den Vorzug erhält. Kain neidet Abel seine Anerkennung. Und weil ein Neider immer an der Stelle des Beneideten stehen will, kann er ihn entweder umbringen oder seinen Neid runterschlucken. Er bringt ihn um. Und damit zeigt sich schon in den ersten Tagen der Heilsgeschichte, dass nicht die Erde, dass nicht die Welt und die Natur, die Tiere das Problem sind, sondern der Mensch. Mit der Vermehrung des Menschen vermehrt sich auch die Anzahl der Götter. Es herrscht, man nennt das in der Wissenschaft so, Polytheismus. Jedes Volk hat seinen Gott, seine eigenen Götter. Und als sich aus dieser Göttervielfalt der eine und einzige Gott Israels, Jahwe, herausschält, erwählt er sich ein Volk. An dieser Stelle, es ist übrigens religionsgeschichtlich überaus bemerkenswert, dass sich die Menschen damals von ihren Göttern Bilder und Statuen machen, dass aber der Gott Israels genau dies seinem Volk verwehrt. Das Gebot ist, von mir kein Bildnis. Und dieses Verbot gibt es von keinem einzigen anderen Gott. Und in der Auseinandersetzung Jahwes mit anderen Gottheiten kommt es zu der Klassifizierung, Götter sind Menschen gemacht, aber Jahwe hat den Menschen gemacht und sich ihm offenbart. Und indem Jahwe sich das Volk Israel erwählt, will er sich allen Völkern der Erde bekannt machen. Das Leben seines Volkes soll ihn zum Gott aller Menschen machen. Sie sollen sozusagen neidisch werden auf das Leben des Volkes Israel, fragen, was ist das für ein Gott, und dann den Gott Israels als ihren anerkennen. Aber das Volk Israel wird dieser Aufgabe von Anfang an nicht gerecht. Es tendiert dazu, sich wie die anderen Völker auch Götter zu machen. Gleich zu Beginn machen sie sich zum Beispiel ein goldenes Kalb. Im Laufe der nachfolgenden Jahre wird einmal Israel im 8. Jahrhundert von den Assyrern und Juda im 6. Jahrhundert von den Babyloniern schwer besiegt und zu großen Teilen ins Ausland deportiert. Und wenn damals ein Volk in den Krieg zieht, dann zieht sein Gott mit in den Krieg. Und wenn dieses Volk im Krieg untergeht, dann geht sein Gott mit in diesem Krieg unter. Der ist dann sozusagen verloren. Und hier gibt es jetzt eine weitere überraschende religionsgeschichtliche Besonderheit. Die Propheten Jesaja und Jeremia erklären sowohl die Siegermacht Assyriens als auch die Siegermacht Babyloniens schlicht und ergreifend zu Werkzeugen in der Hand des Gottes Israels, die Gott benutzt, um sein Volk für sein gottlästerliches Tun zu bestrafen. Also Jahwe geht nicht mit seinem Volk unter, ganz im Gegenteil, steigt er zu der einen und einzigen göttlichen Macht auf. Und der müssen auch so mächtige Weltenlenker wie der Assyrer Tiglath-Pileser und der Babylonier Nebukadnezar gehorchen. Die Zeit unseres heutigen Predigtextes spielt nach der babylonischen Gefangenschaft. Die Deportierten sind zurück. Wir haben das ja gerade eben gelesen mit dem Psalm 126. Die Machtverhältnisse im Orient hatten sich geändert und der neue Herrscher Kyros, der Perser, führt die Rückführung oder ordnet die Rückführung der Juden nach Jerusalem an und sein Nachfolger Darius den Bau des Tempels in Jerusalem. Und so wird das Land, die Stadt Jerusalem und der Tempel Jahwes wieder aufgebaut. Und in seiner Freude und in seinem Überschwang des Glaubens formuliert Sacharja jetzt Folgendes. So spricht der Herr der Heere. Es wird noch geschehen, dass Völker herbeikommen und die Einwohner vieler Städte. Die Einwohner der einen Stadt werden zur anderen gehen und sagen, wir wollen gehen, um den Zorn des Herrn zu beschäftigen und den Herrn der Heere zu suchen. Auch ich will hingehen. Viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um in Jerusalem den Herrn der Heere zu suchen und den Zorn des Herrn zu besänftigen. So spricht der Herr der Heere: An jenem Tagen werden 10 Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Text rüberkommt, aber das müssen Sie sich mal einfach vorstellen. Militärisch sind die besiegt. Als Volk sind sie dezimiert. Aber sie haben einen unvorstellbaren Glauben, so dass er formulieren kann, die Einwohner fremder Städte, Bevölkerung fremder Länder, Sie werden in das wieder auferbaute Jerusalem kommen und den Gott Israels verehren und anbeten. Dieses kleine Völkchen da an der Mittelmeerküste dehnt einfach das Heil auf andere Völker aus. Und so auch den Machtbereich ihres Gottes. Gott, der Gott dieses wirklich kleinen, kleinsten Volkes, wird der Gott der ganzen Erde. Und die Botschaft bleibt, dass dieser Gott darum wirbt, dass seine Menschen ihn als ihren Gott anerkennen, so dass er für sie da sein kann. Denn Gott will als Gott bejaht und anerkannt sein. Und durch die Propheten und andere Autoren der hebräischen Bibel wirbt Gott darum, ihn als unseren Gott anzuerkennen. Und als Christen fügen wir hinzu, mit der Menschwerdung seines Sohnes Jesus Christus wirbt Gott zudem darum, ihn auch als den Gott der Liebe anzuerkennen und ihn so als den Gott der Liebe für uns da sein zu lassen. Also weltgeschichtlich hat der Ablauf der Geschichte keinen Sinn und kein Ziel, jedenfalls keins, das zu erkennen wäre. Aber heilsgeschichtlich liegen der Sinn und das Ziel der Geschichte darin, dass Gott sich als Gott der Liebe offenbart und mit diesem Geschehen Menschen für sich gewinnt, die ihn als ihren Gott anerkennen, so dass er für sie da sein kann. Und da am Anfang der Geschichte steht, Gott hat sie geschaffen, so steht am Ende der Geschichte auch, Gott wird es vollenden. Und Gott wird als der Gott der Liebe alles in allem sein. Also wenn der Priester und Mönch und Abt Joachim von Fiore gesagt hatte, die Vernunft, die wird am Ende singen. Wenn Gotthold Lessing sagt, die Vernunft wird am Ende singen. Und wenn der große Philosoph, der jetzt 300 Jahre alt geworden wäre, Immanuel Kant, gesagt hätte, die Vernunft wird siegen, so würde ich sagen, alle drei haben sie nicht recht. Die Vernunft siegt nicht, hat nicht gesiegt und sie wird nicht siegen. Wenn etwas am Ende siegt, dann wird das die Liebe sein. Und es wird die Liebe sein, in der Gott in Jesus Christus unsere Erde besucht hat, aufgesucht hat. Und weil das so ist, deshalb bezeichnen wir Christen Jesus Christus auch immer als das Zentrum, als die Mitte der Geschichte. Amen.